Hallo und schön, dass ihr wieder unseren Podcast In Principio eingeschaltet habt. Mit dieser Folge bereiten wir uns gemeinsam auf den grünen Donnerstag vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler hier im Bunde.
Und ich bin Christel Köder, die Neutestamentlerin. Die Texte des grünen Donnerstags sind Texte, die uns jedes Jahr wieder mitgegeben sind. Und es geht darum, dass wir uns nicht ermüden lassen, quasi davon jedes Jahr das Gleiche zu hören, sondern jedes Jahr neu feststellen, dass diese Texte, die etwas Einmaliges uns präsentieren in gewisser Art und Weise, sie machen deutlich, wo Gott sich sichtbar und erfahrbar gemacht hat, und sie laden dazu ein, aus diesem Einmaligen etwas Fortwährendes zu schaffen, etwas, dem wir gedenken dürfen. Und genau das macht das Besondere eines grünen Donnerstags aus. Nicht einfach nur das immer wieder, sondern das immer wieder neu.
Ja, man könnte ja fast sagen, dass wir immer wieder sonntags der Eucharistie feiern. Ist ja auch eine dauernde Wiederholung. Aber es ist eine dauernde Wiederholung, die in der Geschichte verankert ist. Und zum Teil, nicht nur zum Teil, die Geschichte ist dramatisch. Das merken wir gleich nicht nur bei der Verortung des Evangeliums, sondern das merken wir bereits bei der ersten Lesung. Wir sind im Buch Exodus und wir sind mitten im Auszug aus Ägypten und es geht dramatisch her. Wir sind mitten in den Plagen. 9 Plagen sind schon über das Land Ägypten hergekommen. Gott hat das Land 9-mal sozusagen wirklich geschlagen, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien.
Dieses Dramatische wird auch dadurch deutlich im Text schon alleine, dass wir ganz, ganz viele Aufforderungen da drin haben. Wir haben im Prinzip kurze Regeln, Aufforderungen, die dem Volk Israel, der Gemeinde Israels mitgegeben werden. Und das sorgt für eine unglaubliche Dynamik im Text. Es ist nicht nur, dass später im Text auch vom hastig Essen die Rede ist, sondern der ganze Text kommt einem fast ein bisschen atemlos vor. Man merkt ihm quasi vom Sprachlichen her die Aufbruchssituation an.
Ein Mahl wird vorgeschrieben, wie du gesagt hast, heißt es da, esst es hastig. Aber irgendwie, auch wenn die Sprache so etwas den Leser treibt, wirkt es doch irgendwie komisch. Drumherum brennt sozusagen die Hütte. Und wir fangen am Sonntag bei der Lesung an, dass Gott seinem Volk erstmal mitteilt, ich mache eine Kalenderreform. Hier, dieser Tag ist der erste Tag des ersten Monats des ersten Jahres. Und ja, ich weiß, draußen geht es gerade richtig heftig zu, aber ihr macht jetzt erstmal ein Mahl. Wisst ihr was? Ihr werdet meine Kultgemeinde. Wir konstituieren hier eine Kultgemeinde. Israel ist meine Kultgemeinde und das machen wir fest an einem Mahl. Ein Mahl, das eben nun das Judentum bis heute prägt, weil es das Identitätsmahl der Befreiung aus Ägypten sein soll. Das Pessachmahl, was jedes Jahr gefeiert wird im Judentum mit der Maßgabe, feiert es so, als wärt ihr dabei. Ihr seid im Endeffekt beim Auszug bis heute dabei.
Du hast zwar schon gesagt, Gott konstituiert hier quasi eine Kultgemeinde, aber er macht es an dieser Stelle mal erstmal noch nicht mit einem großen Gesetzesbums, wie man quasi sagen würde. Das Erste, was er macht, ist tatsächlich sagen, dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Und dann kommt aber ja schon, trotz der vielen Anweisungen, diese Geschichte mit dem Mahl, finde ich, wirklich ja im wahrsten Sinne des Wortes sehr familiär, sehr sorgend daher, viel weniger wie ein Gesetzgeber, sondern er sagt, also von nun an gilt, aber jetzt guckt genau, was ihr tut. Es ist manchmal sogar ein bisschen, also als Mikromanager könnte man sagen, Gott gibt ganz genau vor, welches Tier, wie es zubereitet werden soll, wie man es essen soll, von der Kleidung her und so weiter und so fort. Aber es kommt eben nicht wie direkt die Kultgemeinde, das klingt so hochoffiziell und mit viel Pauken und Trompeten. Es ist aber eigentlich ein ganz, ganz familiäres Szenario, das uns hier, in das wir mit hineingenommen werden.
Der Hinweis ist richtig. Es ist beides sozusagen. Es ist eine Kultvorschrift, die gegeben wird. Die ist ja genau gesagt, wie das Lamm beschaffen sein muss, typisch für die Opfersprache des Alten Testaments. Aber gleichzeitig ist es eben auch schon das Sorgende, was hervortritt. Zum Beispiel, nochmal, ganz kurzer Hinweis in Klammern, wir sind auf dem Weg, damit wir es ja nicht vergessen, auf dem Weg zur 10. Plage. Die 10. Plage bedeutet, Gott geht durch Ägypten und erschlägt die Erstgeborenen in Ägypten. Also dramatischer könnte es nicht sein. Aber wir sind bei der Vorbereitung dieser 10. Plage. Und da sagst du richtig, Gott kümmert sich um sein Volk und sagt sogar, ja, jede Hausgemeinschaft soll sich ein Lamm nehmen. Aber für die, die sich nicht leisten können, können gemeinsam mit den Nachbarn das einnehmen. Solidarität wird gleichzeitig bei dieser Kultgemeinde geschaffen. Und es wirkt alles im Text so ein bisschen, als würde sozusagen mit dem Mahl auch ein Schutzraum geschaffen. Draußen tobt der Konflikt. Aber drinnen sitzt Israel nun versammelt um den Tisch, beziehungsweise soll alles vorbereiten, dass sie gemeinsam mit den Familien um den Tisch sich versammeln und das Lamm für ihren Gott schlachten und essen werden.
Es ist keine Form von Realitätsverweigerung, quasi sich in diesem Raum des familiären, des eigenen Hauses zurückzuziehen und drinnen irgendwie miteinander zu feiern, während draußen im Prinzip Gott dahergeht und ein Heer schlägt und so weiter und so fort. Also keine Form der Realitätsverweigerung oder des Verschließens der Augen davor, sondern es ist tatsächlich bewusst gesetzt, das ist die Realität, in die dieses Volk Israel hineingesetzt wird. Es ist ja auch eine Erzählung, die schon aus der Erinnerung, aus dem Gedenken heraus geschrieben ist. Es steht ja, sitzt ja keiner dabei und schreibt es mal eben währenddessen, sondern es ist die Erinnerung, dass in diesem Moment schon sichtbar wird, dass Gott für sein Volk diesen Schutzraum, wie du es beschrieben hast, schafft und eine neue Realität gründet. Also nicht ausblenden, sondern tatsächlich geht es um die Realität des Volkes Israel.
Und diese neue Realität ist etwas maßgebend, was uns beim Lesen erstmal stört. Weil wir treffen auf ein Gottesbild, was ich eben schon angedeutet habe, ein Gott, der geht selbst durch Ägypten und erschlägt die Erstgeburt aller Menschen und bei allem Vieh. Und die Dramatik wird noch größer, sagt er. Da sagt Gott, über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Ein großer Kampf. Aber der Schutzraum, in dem Israel sich befindet, ist auch gleichzeitig die Botschaft. Gott ist derjenige, der Gewalt ausübt. Gott ist derjenige, der kämpft. Israel ist in seinen Häusern mit der Familie versammelt und hat die Aufgabe, in Solidarität gemeinsam dieses Fest zu feiern, auch in der Zukunft. Deshalb hatte ich am Anfang, als wir über Exodus 12 angefangen haben zu reden, eben diesen Begriff der Kultgemeinde definiert. Das ist auch die Frage, wer ist Israel? Und Israel ist im Angesicht Gottes eben nicht die, die sich selbst befreien, nicht die, die kämpfen, sondern die, die gemeinsam am Tisch sitzen. Und das ist die Erinnerung, die auf dem Weg mitgegeben wird.
Vers 14 sagt es ja sehr deutlich, da heißt es, diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Vielleicht sogar noch den anderen Teil dazu, feiert ihn als Fest für den Herrn. Das macht deutlich, dieser Tag ist der Ursprungspunkt eines Feierns mit Gott und eines sich Erinnerns an dieses Heilshandeln Gottes. Es ist der Schutz, den Gott garantiert, in dieser Nacht, aber fortwährend und immer da.
Das habe ich eben schon angedeutet, das ist im Judentum bis heute die Grundlage für das Pessachfest. Einmal im Jahr sich Israel daran erinnert, dass es als Volk, auch als Volk, das es heute ist, aus Ägypten befreit wurde und sich damit deutlich vor Augen führt, Gott hat für uns gehandelt und Gott handelt für uns und unser Auftrag ist währenddessen, das hier die Pointe dieses Textes, währenddessen seine Kultvorschrift einzuhalten, dieses Mahl zu tun und sozusagen durch dieses Mahl sein Handeln für uns sich zu vergegenwärtigen. Auch wenn wir natürlich wissen bei dem Textleser, das alles hört sich furchtbar an, da muss ein Opfer geschlachtet werden, das ist in unserer Welt nicht mehr so selbstverständlich. Das Blut wird an die Türrahmen gestrichen. Das sind alles Bilder, die sehr, sehr brachial sind. Aber die Aussage des Textes ist doch eine Vergegenwärtigung des friedlich Beisammenseins Könnens, weil Gott eben die befreiende Kraft ist.
Die Dramatik, finde ich, hinter dieser Geschichte ist ja auch noch, dass es eigentlich für eine lange Zeit das letzte Mal ist, so friedlich quasi in Häusern beieinander zu sitzen. Denn das, was passiert, ist ja, man wird, also aus dieser Mahlgemeinschaft wird ja jetzt erstmal auf Generationen hin quasi eine Weggemeinschaft, die immer unterwegs ist, weil sie auszieht, weg aus Ägypten, weil sie gerettet wird aus dem Sklavenhaus. Aber bis sie erst wieder richtig wo ankommt, ist es eben sehr, sehr viel Zeit, wo dieses Familiäre natürlich wichtig ist, aber so ein Schutzraum des Hauses, in das man sich zurückzieht, dieses ein bisschen auch mal irgendwo sein, in Ruhe sein, das ist eine Idee, die da ist, aber die sich erst wieder in Generationen wirklich manifestieren wird, wenn man eben im gelobten Land ist, in dem Land, das Gott verheißen hat.
Und der Anfang der Wüstenwanderung wird auch in dem Text sehr, sehr deutlich, weil du hast eben schon gesagt, es gibt viele Vorschriften. Und unter anderem wird eben gesagt, so sollt ihr euer Mahl essen. eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Eben genau das. Bereit zum Aufbruch. Das ist der Anfang. Und dieser Anfang legt grundlegend fest, was in Zukunft sein wird. Wenn man den Text Exodus 12 dann weiterliest, wird auch noch das Fest der ungesäuerten Brote erklärt und gesagt, dass eben der erste Tag, das Pessachfest, eine Woche einleitet, in der man eben keine gesäuerten Brote isst und sich immer wieder daran erinnern soll, wie man hastig aufgebrochen ist. Aber, das hast du wunderbar gesagt, die Erinnerung ist erstmal grundgelegt, nicht in dem Hastig, auch wenn der Text uns das natürlich durch die Sprache nahelegt. Es ist erstmal in dem gemeinsam beisammen sitzen können, wie es dann in Zukunft, das ist auch dann im Endeffekt die Verheißung, wie es dann in Zukunft bei euch sein wird, in eurem Land, in euren Häusern, in euren Familien.
Der Text endet im Prinzip, so wie wir es eben schon mal kurz vorgelesen haben, dieser Tag sollt ihr als Gedenktag begehen, feiert ihn als Fest für den Herrn. Das Feiern ist kein Selbstzweck. Es geht nicht nur darum, lustig zu sein und was miteinander zu genießen, sondern in diesem Feiern des Pessach, Jahr für Jahr für Jahr, geschieht ein Vergegenwärtigen dieses einen Ereignisses am Anfang der großen, also nicht ganz am Anfang, aber in einem zentralen Moment der Geschichte Israels.
Und das treffen zwei Sachen zusammen, wie, wenn man sie mal außerhalb der Bibel zusammenfügt, ein bisschen verwundern. Weil am Ende des Textes wird auch gesagt, dieses Fest ist eine ewige Satzung. So soll es gefeiert werden. Und das ist genau das. Festfreude ist für uns etwas Ausgelassenes. Aber hier wird sie vorgeschrieben. Die Vorschrift sagt, ihr müsst euch einmal im Jahr freuen. Ihr müsst euch einmal im Jahr so zusammensetzen und so feiern und euch freuen, worüber? Über das, was ich für euch getan habe. Dass ich euch befreit habe, dass ihr feiern könnt. Dass ihr Feste feiern könnt. Ich habe euch befreit zum Feiern. Das ist auch eine schöne Pointe, mit der die erste Lesung am grünen Donnerstag aufhört und uns überleitet im Endeffekt zu unserer Frage, was feiern wir sonntags?
Und der zweite Text, die Lesung aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 11, schließt so ein bisschen an dieses gespaltene Mahlszenario, könnte man sagen, an. Denn der letzte Vers dieser Gründonnerstagslesung vom 1. Korintherbrief heißt, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch hier, das ist uns klar, ein Mahlszenario, aber dieses Mahlszenario ist ähnlich, wie die Exodus-Lesung endete, ein Mahlszenario, das nicht nur für sich steht, sondern das immer etwas gegenwärtig hält, was einmalig geschehen bleibende Bedeutung hat und das eben daran erinnert, dass wir nicht nur zum Feiern, zum Essen zusammenkommen, Gemeinschaft erleben, sondern dass wir in diesem Moment uns einer dramatischen, aufopfernden Handlung Gottes erinnern, die für uns bis heute eben lebensumwälzend ist.
Wir werden auch hier in der zweiten Lesung wieder zurückgeworfen, eine Dramatik. Und eigentlich, das vergessen wir vielleicht oft in der Sonntagsmesse, sind wir am Sonntag und umso mehr am grünen Donnerstag genau in diese Dramatik wieder hineingeworfen. Die zweite Lesung, so kurz sie auch ist, macht diese Dramatik wunderbar an ihrer Rahmung klar. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde. So wird das Abendmahl eingeleitet. In der Nacht, der er ausgeliefert wurde. Da sind wir ja genau, wir sind die heiligen Tage. Jesus sitzt noch einmal zusammen mit seinen Jüngern und dann geht er nach Gethsemane, wird festgenommen. Und die zweite Lesung endet dann, wenige Verse später, direkt mit dem großen Bum-Bum. Wir tun das zum Gedächtnis. Jetzt könnte man sagen, eigentlich, warum nicht zu der Auferstehung? Weil das ist doch unser Glaubensgrund, das ist unsere Hoffnung. Der Text macht aber dieses Bum-Bum deutlich mit, ja, ja, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Den Kreuzestod verkünden wir, wenn wir uns so zusammensetzen und Abendmahl feiern.
Meiner Meinung nach ist das eine sehr wirklich schöne und kluge Parallele dann zu dieser Exodus-Lesung. Auch der Exodus-Text, die Gründungsgeschichte, ist nicht der Einzug in das neue Land, an den Ort der Verheißung. Auch das ist ziemlich dramatisch und noch mit dem Abschied von Mose verbunden. Aber die Grundgeschichte, die Gründungsgeschichte dieser Gemeinde Israels, übrigens wird ja auch in der Exodus-Lesung, das habe ich in deiner Auslegung nochmal gelernt, das erste Mal Israel als Gemeinde bezeichnet in Exodus 12. Also es ist die Gründungsgeschichte und sie macht deutlich, Gott ist ein Gott mit uns und ein rettender Gott, ein befreiender Gott. Und genau das deswegen ist eben hier auch nicht, ihr verkündet die Auferstehung des Herrn, sondern ihr verkündet den Tod des Herrn. Die Rettung passiert, die Erlösung in dieser Form des Todes, im Aufsichnehmen der Schuld der vielen, im Aufsichnehmen der Schmerzen und so weiter und so fort. Wir feiern sonntags auch die Auferstehung, das ist richtig. Aber die Gründungsgeschichte dieses kultischen, des Miteinander-Mahlhaltens ist tatsächlich die Dramatik des Abschieds vor der Rettungstat, vor dem Kreuzestod Jesu.
Diese Dramatik ist es, was wir uns vergegenwärtigen sollen. Das macht auch dieser wunderbar kurze Text deutlich mit der klaren Aufforderung. Zweimal, tut dies zu meinem Gedächtnis. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Brot brechen und den Kelch herumreichen und daraus trinken, ist eine Handlung, die uns genau in diese Dramatik, über die wir gesprochen haben, hineinversetzt und uns, es könnte man lapidar sagen, als Erinnerungsstütze dient. Aber es ist eben nicht nur einfach erinnern, sondern wir werden hineingenommen in diese Gemeinschaft, die durch das Teilen von Brot und Wein geschaffen wurde.
An dieser Stelle geht dann die erste Korintherlesung ein bisschen über das hinaus, was der Exodus-Text als Gründungsgeschichte tut. Wir haben hier die Betonung des Gedächtnisses, aber dieses Gedenken und dieses Handeln im Gedenken ist sehr deutlich auch immer ein nach außen hin gesprochenes. Denn es heißt, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Nicht nur ruft ihr euch das in Erinnerung für euch selbst, sondern ihr verkündet, ihr tragt nach außen, was Gott, was Jesus Christus für uns getan hat in dieser Nacht, an die wir uns erinnern. Und das ist, glaube ich, nochmal etwas, was für diesen Text auch sehr wichtig ist. Und es wird auch nochmal wichtig, wenn man auf die Einleitung guckt. Paulus, der Apostel, schreibt an die Gemeinde von Korinth und leitet ein mit den Worten, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Paulus sagt, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern auch ich gründe mein Tun, meine Art und Weise, wie ich euch hier nochmal an dieses Mal erinnere, auf etwas, was andere mir schon weitergegeben haben. Er nimmt sich selbst mit hinein in diese Erinnerungs-, in diese Gedächtniskultur und er nimmt sich auch selber schon mit rein in die Kultur des Verkündigens nach außen hin. Indem er den Korinthern genau das weitergibt, verkündet er. Und er sagt, tut es in dieser Art und Weise. Und er sagt, ihr aber müsst auch weiter verkünden, was damals geschehen ist. Nicht nur nachahmen, sondern verkünden.
Und da hast du gut darauf aufmerksam gemacht, dieser Unterschied zwischen der ersten Lesung, dass Israel sich seiner Identität im Pessachmahl vergewissert und sagt, wir sind das auserwählte Volk, uns hat Gott befreit, während bei der zweiten Lesung irgendwie auf eine Kette der Verkündigung treffen. Das, was Paulus der Gemeinde in Korinth verkündet hat, ist eben unter anderem auch diese Szenerie des letzten Abendmahles und der Auftrag, dies im Gedächtnis zu wiederholen. Und genau dieses Wiederholen ist dann die eigene Verkündigung durch die Gemeinde, die eben nicht in der Gemeinde stehen bleibt, sondern auch nach außen zeigt, wenn wir uns hier zusammensetzen und wir das Brot brechen und aus dem Kelch trinken, dann wollen wir der Welt verkünden, dass wir dies eben im Gedächtnis an Jesus tun, der in der Dramatik der Auslieferung und seines Todes sich hingegeben hat für diejenigen, die er liebt.
Das Handeln nach außen, das bringt uns direkt noch in den Evangeliumstext mit rein, den wir jetzt, glaube ich, als dritten Text gut mit dazulegen können. Es ist eben nicht eine Darstellung aus den Evangelien vom Abendmahl und nochmal in diesen großen Saal, wie wir uns das vorstellen, vielleicht hineingenommen. Wir sind zwar in den großen Saal hineingenommen, aber der Fokus im Text des Johannesevangeliums für den Gründonnerstag, Johannes Kapitel 13, ist eben nicht das Mahl an sich, sondern ist das, was als Beispielhandlung innerhalb dieses Mahlszenarios passiert und was eben sehr deutlich auch mit einer Handlungsaufforderung einhergeht.
Springen wir vielleicht direkt mal zum Ende des Textes und arbeiten uns dann wieder zurück vor. Dieser Satz am Ende ist nämlich genau dieser Gedächtnisauftrag. Jesus sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Das ist keine Empfehlung. Das ist kein, ach überlegt doch mal, ob ihr nicht auch. Das ist eine Norm. Das ist genauso eine Norm wie die Norm im Exodus-Text. So sollt ihr tun, so sollt ihr zubereiten, so sollt ihr gekleidet sein. Genau das sagt Jesus hier auch. So handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Er setzt eine neue Norm für seine Jünger und damit in der Nachfolge auch für uns, wie wir handeln, um seiner zu gedenken.
Es geht aber nicht darum, einfach im Sinne eines Rituals nun, darum geht es ja, die Fußwaschung einmal im Jahr zu wiederholen. Das sagt er, jetzt macht das einmal im Jahr, dann habt ihr verstanden, was ich will. Nein, die Fußwaschung ist das Beispiel, um zu verstehen, was die liebende Hingabe Jesu für die Seinen bedeutet. Der Weg zum Kreuz wird vorausgedeutet durch diese Handlung, die ja die Welt durcheinander wirft. Der, den sie als Rabbiner, als Herr, als Meister anreden, geht auf die Knie vor seinen Jüngern, vor seinen Schülern und wäscht ihnen die Füße. Eine Aufgabe, die normalerweise von Sklaven übernommen wird.
Und die ein bisschen seltsam ja auch nach dem Mahl stattfindet. Also wenn, würde man ja vermuten, beim Reinkommen, ne, werden die Füße nochmal gereinigt. Aber das alles, also die ganze Szene, die Abfolge dessen, was hier passiert, macht eben deutlich, es geht hier nicht um ein ohnehin schon stattfindendes Ritual der Reinigung, das jetzt hier irgendwie besonders betont wird, sondern es ist ein zusätzlicher Akt. Es ist etwas, was auch in gewisser Weise überflüssig ist an dieser Stelle. An dieser Stelle müsste niemand dem anderen die Füße waschen, in der Reihenfolge der Ereignisse. Es ist etwas, was Jesus ganz neu tut. Es ist ein Überraschungsmoment im wahrsten Sinne des Wortes, dass er nach dem Mahl, heißt es nämlich, er steht von ihm auf, er legt das Gewand ab und umgürtet sich mit einem Leinentuch und dann beginnt die Fußwaschung. Es ist ein ganz neuer Akt, aber eben einer, der genauso als feststehendes Tun auf uns übergeht als Kultgemeinde, wie das Feiern des Pessachfestes auf die Kultgemeinde Israel.
Und die Dramatik dieser Handlung wird besonders deutlich in einem Dialog zwischen Petrus und Jesus. Petrus deutet die Situation richtig, als dass eine Unmöglichkeit, was hier passieren soll. Nein, auf keinen Fall wäschst du meine Füße. Das ist eine Erniedrigung. Du darfst dich doch nicht von mir erniedrigen. Wenn, müsste ich dir die Füße waschen. Und dann kommt ein unglaublich dramatisches Wort von Jesus. Weil Jesus sagt im Endeffekt, nein, das, was du als Durcheinanderbringen der Ordnung siehst, ist der eigentliche Kern. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.
Ich hätte jetzt sogar den Satz noch davor mit dazu genommen. Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Es ist dieses zwischen jetzt und danach, des Moments und dem Gedenken an diesen Moment. Ich weiß nicht, ob tatsächlich die Kultgemeinde Israel in der Situation die ganze Tragweite dieses Handelns Gottes in dem Moment schon so verstanden hat. Dieses Jetzt und Später, das ist eigentlich auch etwas, was die drei Texte miteinander verbindet, dass in einem Moment etwas stattfindet, was außerordentlich ist, aber die ganze Tragweite, die Bedeutung für das eigene Leben, das lässt sich tatsächlich erst richtig verstehen, wenn das Ereignis schon ein bisschen hinter mir liegt, weil ich erst dann merke, was wirklich hier getan ist. Und dieses, was Jesus sagt und was du vorgelesen hast, Anteil haben an Jesus Christus, das ist ja etwas, wie versteht man das denn? Also wie merke ich denn, dass ich Anteil an ihm habe? Ich glaube, es ist etwas, was ich im Leben setzen muss, was ich erst übertragen muss. Vielleicht zum Beispiel durch das Nachahmen dessen, was wir hier in diesen Texten auch lesen.
Jesus lehrt Petrus in seinen Worten sehr deutlich, dass eben das eigentliche Herrsein das Dienen bedeutet. Jesus dient seinen Jüngern, aber auch den Menschen, indem er den Weg hin zum Kreuz geht. Vielleicht wird das auch deutlich, wenn man es gegenüberstellt aus einer Szene in Rom. Der große Kaiser Caligula wollte seine Senatoren erniedrigen. Was macht der Senatoren? Waren Menschen mit Ehre und Würde. Er zwang einzelne Senatoren, dass sie ihm, dem Kaiser, die Füße waschen, um zu deutlichen, ihr dient mir, ich diene nicht euch. Und Jesus sagt aber, Jünger, ich diene euch. Ich erniedrige, ich gebe auf meine Knie vor euch, weil ich für euch da bin. Und das ist ja genau das, was wir glauben, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, uns einen Dienst am Kreuz geleistet hat, der unbezahlbar ist und der die Welt auf den Kopf gestellt hat, weil der Tod seinen Stachel verliert.
Drei Texte an diesem Gründonnerstag, die uns in einer Spannung halten zwischen dem Einst und dem Jetzt, zwischen einem einmaligen Geschehen, einem befreienden Handeln Gottes, auch einer Art und Weise, wie Gott sichtbar wurde mitten unter uns oder erfahrbar wurde, und auf der anderen Seite der Spannung die Aufforderung, die in jedem Text drin steckt, auch in einer gewissen Art und Weise zu handeln, das Mahl zu halten, sich dem Vorübergang Gottes zu erinnern, das zum Ausgangspunkt der eigenen gemeinschaftlichen Identität werden zu lassen oder aber tatsächlich einander zu dienen, und zwar ohne zu fragen, was ich selber davon habe, selbstlos im wahrsten Sinne des Wortes. Etwas Einmaliges führt zu einer Wiederholung, aber nicht zu einer Beliebigkeit, sondern zu einem immer wieder Jetzt-Werden. Das ist so die Linie dieser drei Texte des Gründonnerstags, auf die wir euch mit hineingenommen haben.
Und das ist unglaublich spannend, weil wir haben doch als Leser immer die Erfahrung, dass das, was in den Texten uns erzählt wird, so unglaublich weit weg ist. Dieser garstig breite Graben, über den man nicht springen kann. Geschichte, die vergangen ist. Und das lesen wir auch so. Aber wir sind durch Normen aufgefordert, diesen breiten Graben zu überspringen. Und in unserem Tun, unter anderem am Sonntag in der Messe, am Gründonnerstag in der Feier, zu überspringen und zu sagen, nein, das, was da passiert ist, hat Relevanz für jetzt, für mich. Ich bin sozusagen fast ein Teil da drin. Und deshalb nehme ich für mich aus der zweiten Lesung diesen wunderbaren Schlusssatz auf. Da heißt es ja im ersten Korintherbrief in Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es geht eben nicht um eine Sonntagspflicht. Ich muss am Sonntag zur Messe gehen und das machen. Sondern das ist Selbstverkündigung. Ich werde hineingenommen, wie du es so wunderbar gesagt hast, Christian, in die Dramatik des damaligen Momentes. Und daraus erwächst Verkündigung, und das lohnt sich auch zu bedenken, Verkündigung erst einmal des Todes, dass Jesus Christus sich hingegeben hat für uns. Und in diese Dramatik werden wir hineingenommen, immer wenn wir das Brot brechen und aus dem Kelch trinken.
Vielen Dank. Ich nehme einen Satz aus der ersten Lesung mit, aus dem Buch Exodus. Denn dort heißt es nicht nur, dass dieser Tag ein Gedenktag sein soll, sondern es heißt eben auch, feiert ihn als Fest für den Herrn. Und du hast in deiner Auslegung, glaube ich, geschrieben oder vielleicht in der Kommentierung, aber der Satz ist mir in Erinnerung geblieben, Israel feiert, während Gott es befreit. Das fand ich einen total schönen Satz und ich möchte das gerne miteinander verbinden. Denn das wirkliche Feiern, das Festsein dieses Sich-Erinnerns, das, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges und etwas, was uns manchmal eben auch in Liturgie schnell abhanden kommt. Wir feiern nicht nur, weil wir das schon immer so gemacht haben. Wir feiern weder den Gründonnerstag noch jeden Sonntagsgottesdienst hoffentlich so, oder weil man es immer schon so gemacht hat, weil es eine Tradition, eine Norm ist, sondern wir sollten feiern, weil es ein Fest ist. Wir sollten feiern, weil es tatsächlich deutlich macht, dass Gott im Hintergrund, so ein bisschen ist das ja in der Formulierung drin, eigentlich etwas Großartiges an uns tut. Und das zu einem Fest werden zu lassen, sonntags, aber vielleicht jetzt ganz besonders an diesem Gründonnerstag, wenn wir auch nochmal das Heute dieses Handelns Gottes uns in Erinnerung rufen, das würde ich gern mit in diesen Gründonnerstag und damit ja auch schon mit in die Ostertage nehmen.
Danke für diesen Gedanken. Danke für das Gespräch mit dir, Christel. Das habe ich, glaube ich, noch nie am Ende einer Podcast-Folge gesagt, aber es ist immer sehr bereichernd. Und auch danke an euch, dass ihr uns begleitet, uns zuhört und uns auch schreibt und diskutiert mit uns. Gerne könnt ihr jetzt noch auf Facebook euren Bibelvers für den grünen Donnerstag mit uns teilen.
Frohe Ostern und viel Freude beim Bibelentdecken.